Moin zusammen und herzlich willkommen zurück, muss man ja fast sagen, in der Energiezone. Und ja, ich nehme jetzt hier auch aus meinem improvisierten Küchenstudio in Berlin wieder auf, denn ich bin zurück in Berlin, bin zurück von meiner langen Asien-Tour, hab's geschafft. Und für all die, die es nicht wissen, ich bin Ilan, Dr. Ilan Momba, und heute wird's in der Energiezone etwas laut, heiß und extrem rechenintensiv, denn wir kümmern uns um Rechenzentren. Genau. Alle reden ja aktuell über KI und LLMs und Gen AI, aber ja, Cloud-Dienste und das abendliche Netflix-Binge-Watching gehören auch dazu, denn die laufen ja bekanntlich nicht mit nur Luft und Liebe, sondern mit unter anderem massiv viel Strom. Und genau da haben wir in Deutschland vielleicht ein echtes Timing-Problem. Denn so ein großes Rechenzentrum steht ja in 18 bis 24 Monaten. Der zügige Netzausbau allerdings dauert gerne mal, ja, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Und die Frage ist natürlich, wie lösen wir das? Und darüber und über viele andere Dinge spreche ich in dieser Folge mit Jannis Lange. Wir haben uns schon Mitte Februar auf der eWorld in Essen getroffen, an einem der größten Stände überhaupt, die es da gibt, und in einem ziemlich schicken Podcast-Studio von E.ON. Ja, und Jannis ist Global Lead Data Center Solutions bei E.ON, genauer gesagt bei E.ON Infrastructure Solutions oder kurz EIS, EIS. Auf LinkedIn nennt er sich selbst den Playmaker in Data Center und Energy Solutions. Und das Spannende, naja, Jannis ist kein, ich sag mal, klassischer Kabel- und Kupferingenieur, sondern kommt eigentlich so, hat so einen Management-Hintergrund. Er denkt nicht nur in Server-Racks und Schaltplänen, sondern auch vor allem in Business-Cases, in Strategie und in Skalierbarkeit. Und deswegen passt das so gut in die Energiezone auch als Topic. Er befasst sich mit so Infrastrukturprojekten im hohen neunstelligen Bereich quer durch Europa und verbindet so die Hyperscaler, die Rechenzentrumbetreiber, Kommunen und das gute alte Stromnetz, wo es ja bei uns immer wieder drum geht. Und ja, was ist noch so Thema? Wir haben vor allem besprochen, warum dieses, ich sag mal, das US-Modell mit 55 Gigawatt On-Site-Gaskraftwerken für Europa jetzt wahrscheinlich nicht so eine richtige Lösung ist und warum ein Rechenzentrum im Grunde auch nur, was ich ganz cool fand, als Begriff intelligente Toastbrote sind. Also die massiv Abwärme produzieren und warum man jetzt die Physik, Stichwort 25 Grad Abwärme im Winter, eben doch nicht so leicht überlisten kann. Bevor wir reinstarten, hier noch ein ganz kurzer offizieller Aufruf, quasi ein Shoutout an die Branche. Jannis und ich haben uns am Ende der Folge beschlossen, dass wir gleich Teil 2 dieses Gesprächs aufnehmen wollen. Und das wollen wir direkt an der Quelle aufnehmen. Also wer von euch Betreibern, Hyperscalern oder Colocation-Providern hat Bock, Mut, Platz und kühle Luft? Wer lädt uns ein ins Rechenzentrum, ins Data Center, um direkt vor Ort zwischen den Server-Racks und über Netzflexibilität und Business Cases zu diskutieren? Schreibt mir gern auf LinkedIn. Wir bringen auf jeden Fall die ganze Technik mit und die Mikros und so weiter. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Jannis Lange in der Energiezone von E.ON Infrastructure Solutions. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Jannis, herzlich willkommen in der Energiezone.
Hallo, auch von meiner Seite.
Hier auf der eWorld 2026 an einem der größten Stände, die es so gibt. Der erste große Stand, den man sieht, wenn man hier in die Haupthalle reinkommt. Und in einem total fancy Podcast-Studio. Ich bin ganz hin und
das
weg
stimmt,
von
ja.
Der Technik. Wir haben ja so normalerweise nur unsere Ansteckmikros und ich nehme mit dem iPhone auf. Von daher ist es cool, dass E.ON jetzt auch hier so Richtung Podcast geht und dass wir die Technik mitnutzen können. Schön hier zu sein. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Es war gestern schon ein sehr intensiver Tag hier auf der Messe. Wir hatten noch ein Side-Event, Wärmekonferenz, wo es viel um Abwärmenutzung auch aus Rechenzentren ging und aber generell um Wärmewende und ähnliche Themen. Das heißt, gestern war es viel Hoppen zwischen E.ON Zentrale, die auf der anderen Straßenseite ist, und E-World hier drüben. Heute ist nur E-World pur und ja, es ist intensiv, aber es macht Spaß, ja. Und super viele bekannte Gesichter hier.
Du hast auf jeden Fall noch eine ziemlich gute Stimme. Meistens ist ja so, man brüllt sich hier die ganze Zeit an bei diesen ganzen Hintergrundgeräuschen und so. Genau, heute geht's in der Energiezone darum, wo viel Strom verbraucht werden wird in der Zukunft. Also wir gucken nicht so sehr auf die Erzeugerseite, Wind und PV, sondern auf Abnehmerseite. Und ja, alle reden irgendwie über KI. Ohne Energie läuft keine KI, kein Netflix und auch nicht dieser Podcast. Du bist Jannis Lange von E.ON. Kannst du dich nochmal einmal kurz vorstellen, was du so machst, wer du so bist, dein Hintergrund?
Ja, gerne. Oh, Hintergrund, da wird's spannend. Also Jannis Lange, ich bin seit rund 9 Jahren im E.ON-Konzern unterwegs, lange Zeit beim Netzbetreiber in verschiedenen Rollen gewesen und jetzt seit Mitte letzten Jahres bei der E.ON Energy Infrastructure Solutions. E.ON hat ja 3 Säulen des Geschäfts. Erste Säule ist Energy Networks, also wir sind Europas größter Strom- und Gasnetzbetreiber. Zweite Säule ist Energy Retail, also das klassische Commodity-Geschäft, wo wir 50 Millionen Kundinnen und Kunden in Europa mit Commodities versorgen, also Strom und Gas. Und die 3. Säule ist Energy Infrastructure Solutions. Haben wir vor, ich glaube, 2,5 Jahren verkündet, dass wir es auch in den Finance Reports und so weiter berichten. Und wir haben da so eine Bündelung aus den Themen District Heating, also Fernwärmenetze, Quartierslösungen einerseits, aber auch Batteries und Windpark, PV-Themen, Renewables sozusagen und eben Industrielösungen für kleine und mittlere Industrie, aber eben auch für große Industrie. Und ich bin verantwortlich für das Segment Rechenzentren bei EIS in der Zentralorganisation. Wir sind aktiv in 14 Ländern mit, ich glaube, 26 Business Units aktuell. Das ändert sich manchmal bei so einem großen Konzern wie uns. Und meine Aufgabe ist, dass das Großkundenmanagement, also Large Account Management, Stück weit Strategie und Business Development in diesem Segment, auf das wir uns sehr stark fokussieren aktuell. Du hast schon gesagt, sehr energieintensiv, sehr stark auch am Wachsen, was für uns besonders spannend ist. Und ja, ich versuche unsere ganzen Business Units, die natürlich das Fachwissen haben, die ganzen Expertinnen und Experten in die Möglichkeit zu bringen, tolle Projekte mit unseren Kunden zu entwickeln und digitales Wachstum zu ermöglichen.
Ja. Also auf jeden Fall die neuen coolen Themen, oder? An denen ihr da arbeitet, wenn ich mir so die Organisation anschaue. Mega spannend. Ich habe mir deinen Lebenslauf angesehen.
Ja.
Auf LinkedIn steht auf deiner Seite Playmaker. Du hast, wenn ich es richtig sehe, nicht so einen Ingenieurshintergrund, sondern eher so HR-Strategie. Und genau, es ist so vielleicht auch ein bisschen deine Secret Sauce, dass du nicht nur in Kupfer denkst, wie wir Ingenieure, sondern auch ein bisschen in Business Cases und den Zahlen dahinter, oder?
Ja, das kann sein. Also die Wahrheit ist, manchmal frage ich mich auch, wie ich eigentlich hier gelandet bin. Also ich habe mal Sportmanagement im Bachelor studiert und Personalmanagement und Organisation im Master. Das heißt, ich habe keinen Ingenieurshintergrund. Ich würde sagen, mit der Zeit eignet man sich ein gewisses technisches Grundverständnis an. Aber meine Stärke ist nicht, die technische Lösung zu entwickeln. Ich bin ganz gut darin, den Überblick zu behalten und die Leute gut in eine Möglichkeit zu bringen, miteinander zu arbeiten. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere. Und die tollen Lösungen, die tollen Projekte und dass wir überhaupt was haben, was wir mit unseren Kunden geben können, das machen die ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen der ganzen Business Units.
Also wie groß ist E.ON insgesamt? Wie groß ist sozusagen euer Bereich versus die anderen?
Ja, also E.ON insgesamt hat nicht ganz 80.000 Mitarbeitende weltweit oder primär in Europa. Ich glaube 76.000, 77.000 sind es aktuell und im EIS-Bereich sind wir, glaube ich, 8.000 insgesamt und ja, da in wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Fachbereichen. Also wir haben die Regionalversorger in Deutschland beispielsweise, haben meistens Lösungstöchter, die sich hauptsächlich über Fernwärmelösungen beschäftigen. Wir haben mit der E.ON Energy Projects eine Gesellschaft, die sehr stark ist in diesen Kraftwerks. Lösungen für Chemie, Papier in der Vergangenheit, jetzt auch Rechenzentren teilweise. Wir haben klar, es starke Units wie Chromatic oder E.ON Control Solutions, die ja so ergänzende Services anbieten, wie Building Management Systeme oder Planung und Betrieb von UPS-Systemen, kritischer Infrastruktur. Und natürlich, was ganz wichtig ist, ist, wir denken das nicht in einem Silo, nur EIS, sondern wir sehen schon, die Kundinnen und Kunden wollen uns als E.ON wahrnehmen, als gesamt ganzheitlichen Energieversorger, Das ist mir auch wichtig, genau dieses Zusammenspiel da in den Vordergrund zu stellen.
Du sagst immer EIS.
Ja, EIS.
EIS, genau. Nee, weil jetzt sozusagen Super Bowl und Bad Bunny und nein, so, da muss man natürlich gucken.
Ja, der Unterschied ist, dass das EIS mit E vorne hoffentlich positiv konnotiert ist.
Absolut. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. So,
Steht richtig für Energy Infrastructure Solutions und das ist einfach ein bisschen sehr unhandlich und lang, wenn wir ehrlich sind.
Absolut. Nutze es, wir müssen es nur einmal definiert haben für alle. Und genau, war halt jetzt einfach Super Bowl Halftime Show von Bad Bunny und auch Grammy Awards oder so. Da hat er, glaube ich, auch über sozusagen No Ice oder Ice Out oder so geredet. Das ist ein anderes Eis. Ihr seid das gute Eis sozusagen.
Yeah.
Genau, Deutschland im so Digitalwettbewerb. Du hast ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auf LinkedIn auch kürzlich auf diesem Tech-Forum in München eine Keynote gehalten und da war deine These so ein bisschen, Deutschland kann seine führende Rolle nur behalten, wenn Netz, Kommune und Rechenzentren zusammenarbeiten. Und so Hand aufs Herz, ist das eher ein frommer Wunsch, den wir hier haben, oder ist das nah an der Realität? Wie blickst du darauf? Oder was war deine Keynote da?
Ja, also tatsächlich war das der Fokus und mein Plädoyer. Ich würde nicht sagen, dass wir da schon in Gänze sind, sondern natürlich haben wir häufig eine Situation, wo einerseits wir ein digitales Wachstum wollen in Deutschland. Also gerade wird eine Rechenzentrumstrategie ausgearbeitet, auch auf europäischer Ebene wollen wir eine Verdreifachung der Rechenzentrumskapazitäten in den nächsten 4 bis 6 Jahren und dann möchte die EU das. Auf der anderen Seite führen wir oft Diskussionen über Not in my Backyard. Also gerne können wir alles machen. Aber bitte nicht hier.
Ja, NIMBYs.
Genau, so das ist natürlich ein Konflikt. Das andere ist, muss auch sagen, tendenziell guckt erstmal jeder auf seine Befindlichkeiten und ich glaube nicht, dass wir so erfolgreich sein können, sondern wir müssen integriert denken, gemeinsam. Das heißt, insbesondere dieses Zusammenspiel zwischen Rechenzentrum, Kommune und Energieversorger ist wichtig. Mit klaren Rollen aufteilen. Und das wurde in der Vergangenheit teilweise auch vermischt, auch durch Regulatorik vielleicht bewusst vermischt oder angereizt ist zu vermischen, das hilft aber keinem. Was meine ich damit? Also wir haben ja im Energieeffizienzgesetz im Moment dieses Thema Energy Reuse Faktor nennt sich das. Das heißt, ein Teil der eingesetzten Energie in Rechenzentren und neuen Rechenzentren muss für Abwärmenutzung verfügbar gemacht werden. Mhm. Das Ziel an sich, mega richtig, absolut. Ich meine, da sind enorme Mengen Energie, die eingesetzt werden und die Wahrheit ist ja, dass von der Energie, die in die Chips geht, fast 100% hinten als Wärme wieder rauskommt. Also ich sage immer, das sind intelligente Toaster am Ende. So, und die müssen wir natürlich nutzbar machen. Aber die Wahrheit ist auch, ein Rechenzentrumsbetreiber ist erstmal verantwortlich dafür, ein Rechenzentrum als kritische Infrastruktur zu betreiben, zu entwickeln. Und das ist ein Geschäftsmodell. Und im Energieeffizienzgesetz gibt es diese harten Vorgaben zu Prozentsätzen, wie viel Energie verfügbar gemacht werden sollen. Und das kann der Rechenzentrumsbetreiber gar nicht aktiv beeinflussen. Man kann über Standortwahl ein Stück weit sprechen, aber bei den Großentwicklungen, die wir haben, ist der Einfluss begrenzt. Und dafür braucht es natürlich einerseits Energieversorger, die Kompetenz haben, Wärmenetze zu entwickeln, auch die richtige Technologie zu wählen, weil nicht jede Technologie und jedes Wärmenetz passt zu dem Abwärmeniveau, was wir in Rechenzentren haben. Oder ist nicht so einfach damit, das zu verbinden. Das heißt, dieses Know-how braucht es sowohl für Planung, Entwicklung als auch nachher für Bau und Betrieb. Und es braucht aber auch die Kommune, die nicht nur Forderungen positioniert, sondern sich auch als Verstärker, als Enabler sieht, einmal auf der Genehmigungsseite, aber auch als Vermittler, welche Benefits sozusagen dieses Zusammenspiel bringt, eine dekarbonisierte Wärmelösung bringen kann, das Rechenzentrum an Mehrwert bringen kann. Und da braucht es Ehrlichkeit, da braucht es klare Rollen, da braucht es vor allem einen Unterhaken und ein Teamplay und kein Nebeneinander her und jeder schiebt so ein bisschen Verantwortlichkeiten rum. Das stoppt Projekte, das verhindert Projekte und das ist schade.
Ja, und verlangsamt und ist einfach auch ein Wettbewerb, der wichtig ist für Deutschland und Europa, dass wir zwar nicht irgendwie zu sehr mit unseren bürokratischen Ansätzen auch irgendwie im Weg stehen. So, wir hatten in der Energiezone ja schon viele Gäste, die irgendwie über Netzausbau geklagt haben.
Ja.
Ist das ein Thema? Also sozusagen ist das Rechenzentrum der Zukunft vielleicht gar nicht unbedingt an den Umspannwerken, an den Knotenpunkten, sondern irgendwo auf der grünen Wiese, wo der Wind weht? Oder wie, also sozusagen, wie schaust du da drauf, auf Siting, auf Location?
Ja, also zu dieser Location-Diskussion muss man sagen, es gibt immer wieder die Forderung, Follow the Power-Ansatz nennen wir das. So Rechenzentren mögen bitte dahin gehen, wo viel grüner Strom verfügbar ist oder wo viel Netzkapazität verfügbar ist.
Klingt irgendwie logisch so.
Klingt erstmal im ersten Moment logisch. Dann gibt es erstmal zwei Punkte. Erstens, wir haben ja eben über das Thema Abwärmeauskopplung gesprochen. Ja. Und jetzt bin ich mal ein bisschen böse, mache mich vielleicht unbeliebt, aber in the middle of nowhere in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich vielleicht Stromkapazitäten, aber einen Wärmeabsatz oder eine Wärmesenke habe ich da vermutlich eher nicht. Also da haben wir ja schon mal einen Konflikt.
Vielleicht irgendwie so eine Biogasanlage, die noch ein bisschen zusätzliche Wärme braucht, um schneller zu fermentieren. I don't know.
Genau. So, das Zweite ist, man muss auch daran denken, was ist das Geschäftsmodell und was ist wichtig für ein Rechenzentrum. Wir haben sehr, sehr viele Themen, also insbesondere wenn wir im Cloud-Bereich sind, die sind extrem latenzsensitiv. Das heißt, diese Verzögerung zwischen Rechenzentrum und Internetknoten, Interconnectionspunkt sozusagen. In Deutschland ist das der größte der D-Kicks in Frankfurt. Das ist auch der, je nach KPI, der weltweit größte Internetknoten. Das muss man sich bewusst machen. Wirklich? Das weiß fast keiner, was Datendurchsatz angeht, ist der D-Kicks der größte tatsächlich. Und dieser Abstand zum D-Kicks bestimmt die Latenz. Das heißt, je weiter ich weggehe von Frankfurt, von diesem Hotspot, desto größer wird die Latenz und in vielen Anwendungsbereichen ist das absolut kritisch. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, es gibt das Thema sogenannte Data Gravity. Das heißt, da, wo schon viele Rechenzentren und Daten sind, wollen noch mehr hin. Warum ist das so? Ein Großteil der digitalen Interaktion findet gar nicht mehr zwischen dir und YouTube oder Spotify statt, sondern ein Großteil findet statt zwischen unterschiedlichen Applikationen auf Servern, die miteinander sprechen. Um das vielleicht zu verbildlichen.
Das ist diese Content Delivery Networks, dass man sozusagen lokal dann schon vorgespeichert hat, weil die wissen, was ich demnächst...
Nee, ich meine eher sowas wie, es klingt jetzt erstmal vermeintlich leicht, aber wenn du eine Amazon-Bestellung ausgelöst, jetzt machen wir jede Menge unbezahlte Werbung, aber anyway.
So, du meinst eine Dussmann, Kulturhaus, Dussmann Bücherbestellung?
Zum Beispiel. So, dann gibt's eine Interaktion zwischen dir und Dussmann, whatever.
Ja.
Und dann gibt es 37 Interaktionen zwischen dem System von Dussmann und allen möglichen anderen. Zwischen dem Zahlungsdienstleister, zwischen dem Logistikunternehmen, zwischen der Buchhaltungssoftware, vielleicht eine Nachbestellung des Produkts, damit das Lager wieder aufgefüllt wird und so weiter und so fort. Also super viele Interaktionen, die hinten dran hängen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Wenn wir in Automatisierungsthemen etc. sind, dann ist es noch viel, viel komplexer. Das heißt, diese Abhängigkeiten, diese Interaktionen zwischen Daten ist halt sehr groß. Und deswegen ballt es sich auch. Und das Letzte ist auch so ein Thema, es gibt Anwendungen, die sind vielleicht weniger latenzsensibel. So bei KI diskutieren wir da immer drüber. Da können wir gleich gerne auch nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen.
Für dich ist Rechenzentrum auch weiter gefasst als jetzt nur für KI.
Genau, also die Wahrheit ist, in Deutschland redet jeder über KI. Der größte Teil des Wachstums, den wir heute sehen, ist immer noch Cloud-getrieben. Also so viel ist da gar nicht KI. Es gibt jetzt gerade diese Neueröffnung in München von Telekom und Nvidia. Es gibt so Ambitionen in Lübbenau von der Schwarzgruppe. Es gibt auch mal andere, die was tun. Aber der Großteil des Wachstums, der heute sich materialisiert in Deutschland, ist Cloud-getrieben immer noch. Und da wird der Bedarf auch noch weiter sehr, sehr stark wachsen.
Ja, ich war auf einer Konferenz, sorry, dass ich unterbreche, war auf einer Konferenz letztes Jahr, so vor 8 Monaten oder so muss das gewesen sein, Deep Tech Momentum oder so hieß das in Berlin, da waren wir eingeladen und wollten irgendwie pitchen für unser Startup und haben das dann genutzt. Aber da gab es eine Keynote von Eric Schmidt, dem Ex-Google-CEO. Und dann habe ich ihn nach der Keynote gefragt, so, muss die deutsche Industrie jetzt Angst haben, dass sie, also gehen die Strompreise hoch und wir haben nicht genügend Strom sozusagen für die deutsche Industrie? Dann meint er, nee, die ganzen sozusagen, für KI-Compute wird es gar nicht so viel Wachstum in Zentraleuropa geben. Das wird vielleicht in Irland sein oder in, so zitiere jetzt aus dem Kopf ganz, ganz schlecht zusammengefasst, aber so grob hatte ich das verstanden.
Ich glaube, das ist gar nicht in Gänze falsch, aber das heißt nicht, dass wir nicht einen massiven Wachstumsbedarf in Europa haben. Irland ist ein sehr, sehr verrücktes Beispiel, weil in Irland haben Rechenzentren aktuell einen Anteil am Gesamtstrombedarf des Landes von ungefähr 26%.
Krass.
Das ist schon wirklich krass. In Deutschland reden wir offiziell über ungefähr 4% mit einer Wachstumsprognose auf ungefähr 6%. Was wahr ist, wir werden so diese Themen, und da müssen wir bei KI klar differenzieren, diese Trainingsthemen, die werden wir in Europa nur sehr, sehr wenig bis gar nicht sehen. Und in Deutschland bin ich da sehr, sehr skeptisch, muss ich gestehen.
Weil es so energieintensiv ist und so Location egal ist, wo wir das machen. Ne?
Genau, einerseits, weil es egal ist, wo man es macht, per se. Mal abgesehen von so Datensicherheitsthemen und so weiter.
Ja.
Das Zweite ist, die Energiepreise sind einfach sehr hoch in Deutschland. Es macht mehr Sinn, wenn es ja Standort insensibel ist, dann dahin zu gehen, wo es günstiger ist, günstiger vom Strom, günstiger vielleicht auch von den klimatischen Bedingungen, ein Rechenzentrum zu betreiben. Das Dritte ist, für die USA und auch für China, die reden nur weniger drüber, ist das Race um KI sozusagen ist ein Thema der nationalen Sicherheit. Also muss das wirklich vergleichen mit dem Wettkampf, wer zuerst einen Fuß auf den Mond setzt, was wir in der Vergangenheit hatten. Mhm. Genau so wichtig sehen die USA und auch China dieses Rennen um KI und die Vorherrschaft darüber. Und wir werden in Europa damit nicht Schritt halten. Das ist keine Frage. Was wir aber sehen werden, was KI angeht in Europa und auf jeden Fall auch brauchen, ist das Thema Inferenzrechenzentren für KI. Das heißt, da, wo tatsächlich Anwendung von KI auch läuft. Und davon gibt es eben auch Teile, die nicht so latenzsensibel sind, die möglicherweise nach Norwegen gehen. Also Stargate Europe Projekt in Norwegen gibt es ja beispielsweise. Mhm. Das sind von Frankfurt aus aber 40 Millisekunden Latenzverzögerung. Oder es gibt aber auch, wenn wir im Corporate-Bereich sind, wenn wir vielleicht kritische Anwendungen vollautomatisieren und intelligent machen über KI, vielleicht irgendwann mal Netze steuern darüber oder ähnliches, das ist hoch latenzsensibel. Und dann brauche ich diese Verbindung zu den Internetknoten und auch die Nähe zu den Corporates, die das nutzen. Und die werden tatsächlich auch trotzdem hier entstehen. Wenn man sich anguckt, wo wir stehen, beispielsweise Menge IT-Kapazität zu Bruttoinlandsprodukt und das Vergleichen mit anderen Ländern oder anderen Regionen der Welt, dann hat Europa noch einen großen Nachholbedarf. Und das heißt, auch wenn viel von diesem KI-Wachstum aus meiner Sicht nicht in Europa passieren wird, wird immer noch sehr viel Wachstum in Europa passieren.
Okay.
Notwendig sein.
Got it. Gehen wir mal zum White Paper. Ich glaube, den Titel habe ich auch irgendwo grob mitgeschnitten, aber ich war jetzt nicht auf eurem Event da gestern für den Ich wurde nicht eingeladen, also hätte mich einer. Nee, aber ich war auch busy genug hier mit anderen Dingen. Aber so, ihr habt jetzt ein White Paper zum Thema On-Site Power Generation irgendwie rausgebracht. Und es klingt für mich so ein bisschen so, als würdet ihr sagen, öffentliche Netz reicht nicht. Wir bauen unser eigenes für diese konkrete Applikation. Oder was ist die Kernmessage? Also, baut ihr jetzt Gaskraftwerke nur für die?
Ja, also erstmal unser White Paper Energy Playbook for Data Centers adressiert drei Themenbereiche. Also einmal das Thema lokale Energieerzeugung. Das zweite ist das Thema Abwärmenutzung, weil es, wie gesagt, aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig ist. Und dritte Säule ist intelligentes, integriertes Energiemanagement.
Mhm.
So, wir können solche Riesenlasten nicht in Häkchen dumm ins Netz integrieren, sondern um Effizienzen zu heben, sowohl für die existierenden Energiesysteme außerhalb des Rechenzentrums als auch innerhalb des Rechenzentrums, auch mehr ein integriertes und intelligentes Management. Zum Thema lokale Energieerzeugung, du hattest ja schon gesagt, so können die Rechenzentren dahin gehen, follow the power, wo wir ganz viele Kapazitäten und Grünstrom haben und so weiter. Da muss man ja einerseits nochmal kurz klarstellen, dass Rechenzentren kritische Infrastruktur sind. Die laufen 8.760 Stunden im Jahr. Selbst die Katzenvideos werden wir nicht irgendwie ausschalten wollen, weil gerade der Strom, der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Mhm. Also wir müssen sie schon 24/7 versorgen. Und dann haben wir diese Hotspot-Systematik. Und da muss man einfach gucken, in welcher Größenordnung entstehen gerade Rechenzentren. Wenn wir uns die Announcements angucken, dann starten die, sagen wir mal, so bei 50 MW im Frankfurter Raum und gehen hoch zu das größte Projekt, was in Deutschland offiziell announced ist, ist von Entity Global Data in Nierstein. Grüße an Günther Eggers. Die planen dort ein Rechenzentrum mit 500 MW IT.
500 MW mal 8.760.
Ja, können wir gleich gerne drauf eingehen. Plus Nebensysteme bist du bei 700 MW in Summe.
Krass.
Und wenn wir das vergleichen, dann ist das einfach eine Großstadt. Dieses eine Projekt.
Ja, das ist riesig.
Das ist mehr als Hannover an Strombedarf hat, mal so als Beispiel. Das heißt, davon entstehen ganz viele in einem relativ überschaubaren Radius um Frankfurt. Kein Stromnetz dieser Welt hätte dieses Wachstum vorhalten können, also diese Kapazität vorhalten können. Dann hätten wir ein super ineffizientes Energienetz gehabt vorher. So ist, und das Wachstum entsteht jetzt binnen weniger Jahre. Natürlich werden die Netze ausgebaut, wir können uns Netzentwicklungspläne angucken etc. pp. Aber das sind massive Infrastrukturmaßnahmen. Da müssen Hochspannungsleitungen neu gebaut werden, da müssen neue Umspannwerkstandorte auch mit der Höchstspannung aufgebaut werden etc. pp. Die Wahrheit ist, das dauert 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre.
Mhm.
Und ein Rechenzentrum im Bau entsteht in 18 bis 24 Monaten.
Mhm.
Wir haben einfach einen Riesenkonflikt, was die Timelines angeht. Und kein Rechenzentrumsbetreiber plant überhaupt in solchen Zeitungen.
Die fangen an zu lachen. 15 Jahre sind.
Genau. So, das heißt, wir müssen uns dieses Thema anschauen, müssen gucken, wie können wir Lösungen dafür bieten.
Mhm.
Und aus unserer Sicht ist schon eine Lösung, Kapazität auch dahin zu bringen, wo sie benötigt wird.
Ja, fair point.
Insbesondere, weil wir halt da Benutzer haben, die große Baseload bringen, also konstanten Energiebedarf. Und das ist auch nicht neu, wenn wir in die Chemieindustrie gucken, die Papierindustrie. Klar. Und Co. Dann ist das Thema Bring Your Own Power mehr oder weniger übliches Thema. Das wird seit Dekaden gemacht am Ende. Vielleicht kommt es ein Teil noch ein bisschen aus einer anderen Richtung. Da ging es ursprünglich mal viel um Prozesswärme, die halt nötig war. Und war als Nebenprodukt haben wir Strom genommen. Eine Sache war auch vom Business Case schön. Hier ist die Wirkrichtung anders, aber wir brauchen das aus meiner Sicht. So, machen wir das mit Erdgas? Wie weit ist hier? Im Endeffekt, also machen wir...
Das Einzige, was so schnell gebaut werden kann auch, oder?
Es ist die Wahrheit. Also wir können über Renewables sprechen, wir können über Batteries sprechen und so weiter und so fort. Diese Anforderung an 8760 Stunden erfüllt das nicht. Wir brauchen also eine Last, die wir schnell dort integrieren können. Wir haben eine Infrastruktur, die diese Energiebedarf decken kann. Das ist das Gastransportnetz, was aber gleichzeitig auch schon einen klaren Plan hat, in Teilen zu einem Wasserstoffbackbone umgewidmet zu werden, was am wahrscheinlichsten auch mal insgesamt umgestellt werden kann auf Wasserstoff. Das heißt, es gibt einen relativ klaren Versorgungsplan. Wir haben eine Infrastruktur, um diese Energieaufgabe zu bewältigen. Wir sind aber auch überzeugt, wir müssen das effizient machen, wir müssen es anders machen, als es zum Beispiel in den USA erfolgt. Also wenn wir, es gibt gerade eine Studie, die sagt, in den USA entstehen gerade 55 Gigawatt On-Site-Generation-Projekte im Kontext von Rechenzentren.
Warte mal, aber das kann ja nicht alles mit Gas, also so viel Gasturbinen können gar nicht sozusagen gebaut werden in der Größenordnung.
Da sprichst du ein sensibles Thema an, so Lieferketten ist schon auch
okay,
ein Thema.
Sorry, das wollte ich jetzt gar nicht, aber 55 Gigawatt ist ja riesig. Das sind
das ist die Peak Load von UK, mehr oder weniger. Also ja. Vieles mit Gas, teilweise alte Kernkraftwerke, die reaktiviert werden. Microsoft hat da so ein Thema.
Mhm.
Teilweise andere Konzepte.
Wie heißt SMA. Das? Three Mile Point?
Ja, ich kann es mir auch immer nicht irgendwie rum. Aber ja. Das heißt, da passiert es ganz viel, aber da passieren auch viele so Themen, so Open Cycle Gasturbine, 35% elektrischer Wirkungsgrad, gib ihm.
Ja.
Das ist aus unserer Sicht nicht der Ansatz, sondern wenn wir das tun mit Erdgas, weil wir glauben, digitale Infrastrukturen sind nötig, digitale Zukunft ist nötig, dann wollen wir das so effizient wie möglich machen. Das heißt, wir setzen auf Konzepte, in denen wir möglichst hohe elektrische Wirkungsgrade generell erzielen. Wir setzen auf Konzepte, in denen wir die Wärme aus dem Stromentstehungsprozess einer Nutzung zuführen. Entweder durch Umwandlung in Kälte über Absorptionskältemaschinen. Das klingt für mich als Nicht-Ingenieur immer noch ein bisschen verrückt, dass man Wärme in Kälte umwandeln kann. Da wollen wir uns jetzt auch nicht drin vertiefen, weil das erkläre ich auch nicht falsch.
Das, ja.
Absorptionskältemaschinen. Aber es ist ein tolles Konzept, weil Rechenzentren brauchen eben sehr viel Kühlbedarf. Das heißt, wir senken den Gesamtstrombedarf dadurch. Wir reduzieren den sogenannten Power Utilization Efficiency Factor, den PUE, und reduzieren den Bedarf an Energie für Nebensysteme. Das ist ein schönes Konzept. Oder wir nutzen die KWK-Wärme aus der Stromgestehung direkt für andere Dinge, Fernwärmenetze, für Prozesswärme oder eine Nachverstromung über ORC, Organic Rankine Cycle Anlagen. Aber uns geht es darum, hohe Wirkungsgrade zu erzielen und dann noch die Abwärme nutzbar zu machen für, also die niedrig temperierte und vermeidbare Abwärme nutzbar zu machen für Wärmeversorgung von Gebäuden.
Ja. Wärmeversorgung von Gebäuden und Abwärmenutzung. Es gibt doch so das Thema Abwärmenutzen ist ja nicht neu. Es gab irgendwie so 2012, 2017 habe ich zwei Startups gefunden, Cloud und Heat und Aoterra aus Dresden. Die hatten auch quasi die geniale Idee, irgendwie Server zu nutzen, aber sogar sozusagen noch dezentraler irgendwie auch in Heizungskellern quasi. Mehrfamilienhaus oder so. Und es klang eigentlich super, hat sich aber in der Masse nie so richtig durchgesetzt. Warum eigentlich? War das diese sehr starke Dezentralisierung? Oder vielleicht hast du da einen Blick drauf oder kennst du die, vielleicht kennst du die nicht. Aber was macht sozusagen euer Ansatz jetzt die Abwärme von Rechenzentrum? Nochmal, ist es auch dezentraler als jetzt ein großes, keine Ahnung, AKW oder so? Aber es ist natürlich nicht so dezentral, wie wir haben in jeder Wohnung oder in jedem Mehrfamilienhaus irgendwie im Keller so ein paar.
Also die Wahrheit ist, Wärmenutzung, Abwärmenutzung von Rechenzentren ist im Moment ein Fokusthema, was stark weiter verstärkt wird, aber es ist nicht grundsätzlich was Neues und es ist auch keine völlige Weltraumtechnik.
Ja.
Wir müssen ja unterscheiden in drei Arten. Ich integriere die Abwärme aus dem Rechenzentrum in ein Bestandswärmenetz. Das ist oft nicht so einfach, weil das Abwärmeniveau von einem luftgekühlten Rechenzentrum, also das, was wir heute noch viel sehen im Cloud-Bereich, liegt so bei 25 bis 30 Grad, also relativ niedertemperierte Abwärme. Wenn wir künftig mehr High-Performance-Computing, KI haben dann und Flüssigkeitskühlung, da können wir auch Temperaturniveaus von 50 bis 60 Grad erreichen. Das ist dann einfacher. Aber es ist natürlich gar nicht so einfach, 25 bis 30 gradige Abwärme in Bestandswärmenetze zu integrieren, die beispielsweise im Frankfurter Raum im Winter Spitzentemperaturen von 130 Grad haben.
Mhm.
So, und dafür brauche ich, klar, es gibt die Technologie, Wärmepumpe können wir machen. Wenn du einen Temperaturhub von 25 auf 130 machst, dann hast du keinen besonders attraktiven COP und damit hast du sehr, sehr hohe Wärmegestehungskosten und faktisch verlierst du da im ökonomischen Wettstreit.
Mhm.
So, das heißt, das werden wir nicht sehen. Oder das werden wir, ist nicht so einfach handelbar. Wir finden dafür Lösungen. Wir haben da Projekte, auch im Frankfurter Raum, in Schwalbach beispielsweise, haben wir ein Projekt über die Süwag, wo wir die Abwärme aus dem Rechenzentrum einbinden. Aber wir halt nicht versuchen, die Spitzenleistung zu erreichen im Winter, die Höchsttemperaturen, sondern vor allem die Baseload substituieren. Damit können wir 80% CO2 einsparen in dem Wärmenetz. Die letzten 20% bleiben erstmal fossil, ja. Aber es ist halt viel kostengünstiger, viel effizienter möglich. Es ist so ein bisschen Pareto-Prinzip. So die ersten 80% können wir leicht machen. Ja, statt, ich sag mal so ein bisschen deutsch, Monate und Jahre lang darüber zu doktern, wie wir die 100% erreichen. Lass uns doch erstmal die 80% machen. Ich meine, da haben wir schon einen großen Schritt gemacht. Und dann machen wir uns in Ruhe Gedanken über die restlichen 20. So. Das ist möglich. Das zweite ist, man kann auch Wärme von Rechenzentren in neue Wärmenetze integrieren. Neue Wärmenetze auf einem eher klassischen Niveau. Dann aber nicht mehr, niemand baut heute mehr ein 130 Grad Netz, sondern vielleicht, wenn es ein klassisches Netz ist, 75 bis 85 Grad. Das machen wir auch gerade mit der Edis-Therm, Berliner Raum, mit Minecubes. Nauen planen wir so ein solches Projekt. Das ist natürlich auch von vielen Dingen abhängig, aber das kann man auch machen. Und die dritte Säule ist eben, und das ist eigentlich das fast vielversprechendste, Niedertemperatur-Wärmenetze, wo ich die Wärme in ein Niedertemperaturnetz einspeise, verteile und dann dezentral auf das Temperaturniveau in jedem Gebäude erhöhe,
was man da braucht,
was ich da brauche, weil das ja auch unterschiedlich ist. Habe ich einen Neubau, reichen mir vielleicht 40 Grad Vorlauf, ehrlich gesagt. Habe ich ein historisches, denkmalgeschütztes Gebäude, brauche ich vielleicht dummerweise doch 75, um das im Winter warm zu kriegen. Das heißt, ich kann den Effizienzgewinn nutzen, weil ich einfach mit einer höheren Starttemperatur reingehe und ich kann trotzdem individuell gucken, dass ich kein Oversizing oder ähnliches habe. Das ist ein schönes Konzept. Das machen wir zum Beispiel in einem ganz tollen Projekt in London, in Silvertown, was auch vom COP ausgezeichnet wurde, also von der Klimakonferenz, wo wir auch super viel, super effizientes Netz aufbauen können. Mit dem sogenannten Ectogrid, was wir entwickelt haben, bidirektionales Netz. Super spannendes Konzept und das besonders geeignet, um dieses niedrige und vielleicht auch herausfordernde Abwärmetemperaturniveau von Rechenzentren zu integrieren.
Cool. Ja. Heat Conference war letztens in Berlin. Da hast du auch einen Talk gehalten. Ich habe wieder nur sozusagen als Basis den LinkedIn-Post. Aber so Titel war irgendwie so Hot Data, Cool Minds. Und du hast geschrieben, dass es viel komplizierter ist, als jetzt das Energieeffizienzgesetz sich vorstellt oder suggeriert.
Ja.
Was sind da so die Hürden? Also warum kann man nicht einfach ein Rohr legen und fertig?
Genau, also wir haben einerseits ja die Situation, dass auch wenn die Rechenzentren vielleicht nach Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein wandern, sie natürlich nicht in Frankfurt auf dem Römer gebaut werden. So, das heißt, sie wandern in die Vororte, sie wandern in Außenbezirke, was ja total sinnvoll ist. Erstens ist die Energieversorgung mit Strom dort leichter, zweitens sind Flächen besser verfügbar etc. Das bringt aber auch Herausforderungen, weil der Wärmebedarf ist eben eher in den geballten Gebieten. So eine 25-30-gradige Abwärme kriege ich aber nicht sinnvoll wirtschaftlich über größere Distanzen transportiert.
Was ist da so die maximale Distanz, die man so...
Also wir reden ja im Wärmenetzbereich immer von der sogenannten Wärmeliniendichte. Das heißt, wie viel GWH pro Kilometer an Absatz sozusagen entstehen. Und man nimmt so als Break-Even-Point, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, natürlich so ungefähr 2 GWH pro Kilometer. So, jetzt sind wir bei Arbeit und nicht bei Leistung. Mhm. Aber heißt, wir können halt keine größeren Distanzen überbrücken. Plus, dadurch, dass wir niedrige Temperatur haben, brauchen wir tendenziell auch sehr große Durchmesser in den Leitungen, wenn wir große Mengen transportieren wollen. Das ist schwierig. Ein gutes Beispiel ist, es entsteht ein größeres Rechenzentrumscluster, sagen wir im Speckgürtel von Berlin. Es sind nur so ungefähr 15 Kilometer Luftlinie bis Spandau, ungefähr 15 Kilometer Luftlinie bis Potsdam. Da würde man denken, da entsteht Wärme, da könntest du, also wenn die wirklich alles bauen, was geplant ist, könntest du gefühlt, also Potsdam kannst du auf jeden Fall versorgen.
Ja.
Rein von den rohen Zahlen. Aber du kriegst es nicht wirtschaftlich dahin transportiert mit dem, was wir heute haben. Und das ist ein Problem. Und im Energieeffizienzgesetz wird halt klar vorgeschrieben, dass so und so viel Prozent Abwärme nutzbar gemacht werden muss. Wenn wir diese Großrechenzentren haben, 100, 200 MW, dann ist es einfach gar nicht erreichbar, weil es in der Regel keine Wärmesenke gibt, die das abnehmen kann.
Mhm.
Das sind so Konflikte, die es unnötig kompliziert machen, weil sie auch teilweise für Genehmigungsunsicherheiten sorgen. Weil die Kommunen dann sagen, ja, beim Energieeffizienzgesetz steht 20%. Weis mir bitte nach, dass du es einreichst, sonst möchten wir dir keine Baugenehmigung geben.
Ach so, okay.
Die Kausalität steht da so nicht, aber das erleben wir in der Praxis. Und die aus meiner Sicht muss die klare Regel sein, liebe Rechenzentren, ihr müsst Wärme abgeben. Ihr seid verpflichtet, heat-ready zu sein, die Schnittstelle anzubieten und bitte, bitte bietet die Abwärme auch auf dem höchstmöglichen Temperaturniveau an. So, mischt das nicht noch irgendwie, sondern gibt uns die, so. Aber da muss ja die Verantwortung enden. Wir würden ja nie zu einem Automotive-Produzenten gehen und sagen, du darfst dir gerne einen Standort bauen, aber nur, wenn du bitte auch eine Lösung für deine Abwärme mitbringst.
Ja.
Also wir verqueren die Verantwortlichkeiten an der Stelle. Und das schafft Unsicherheit und macht es unnötig kompliziert.
Ja, und bringt euch aber auch in Position als Dienstleister, Anlagenbetreiber, da sozusagen Mehrwert zu bringen, oder?
Genau, also wir können natürlich dann über Studien und dann auch Entwicklungen, Konzepte und auch natürlich fließt das in kommunale Wärmeplanung etc. pp. Ein, aufzeigen, was geht und was nicht geht. Wir müssen aber oft eben Erwartungshaltung auch enttäuschen, weil wir können weder die Physik noch die Ökonomie überlisten. So, am Ende gibt es technische Lösungen und die Wärme muss irgendwie transportiert werden und am Ende muss es auch einen adäquaten Wärmepreis geben für den Endkunden. Das heißt, das spielt eine Riesenrolle. Wir sehen aber grundsätzlich Wärmeauskopplung als trotzdem sehr absolut essentielles Thema für Rechenzentren, um die soziale Akzeptanz in den Kommunen zu steigern. Weil, sind wir mal ehrlich, so ein Rechenzentrum sieht jetzt optisch so mittelmäßig schön aus, emittiert
dann
noch ein bisschen
Gaskraftwerk
Geräusche,
dazu.
Möglicherweise noch ein Gaskraftwerk dazu. Dann gibt es immer die Diskussion über Jobs und Gewerbesteuer und so weiter. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht drauf einsteigen. Aus meiner Sicht, ja, man kann sagen, andere Industrien bringen deutlich mehr Arbeitsplätze gemessen an Platzbedarf und Leistung. Aber Rechenzentren bringen auch eine nennenswerte Anzahl Arbeitsplätze direkt und indirekt. Anyway, wenn Rechenzentren durch Wärmeauskopplung und vielleicht auch Zusammenarbeit mit einem Energieversorger und einer kommunalen Wärmewende, die dadurch möglich ist, einen Mehrwert zurückgeben an die Kommune, in der sie sind, dann schafft das ganz viel Akzeptanz. Wir haben im Rahmen des White Papers doch eine Umfrage gemacht. So, wie seht ihr in Deutschland und in UK, wie seht ihr dieses Thema Rechenzentrum positiv oder kritisch? Insbesondere, wenn eben solche kommunalen Benefits kreiert werden und Überraschung, die Akzeptanz steigt massiv.
Mhm.
Und das Zweite ist, es wird sich massiv von der Bevölkerung, 4 von 5 Leuten wünschen sich dafür eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommune, zwischen Energieversorgern und zwischen Rechenzentren, Entwicklern und Betreibern. Und das ist unser Appell, dass wir da halt stärker zusammenrücken. Das, was möglich ist, möglich machen. Aber das, was nicht möglich ist, auch nicht dazu nutzen, um irgendwie Ausbau digitaler Infrastrukturen zu behindern, weil da hat niemand was für.
Ja. Also das Klatschen ist natürlich jetzt auch für dich im Hintergrund.
Immer.
Falls man das, wenn man das noch hört. Wir sind hier nämlich auch direkt neben so einer Bühne. Nochmal 2 Fragen zu sagen, dem Wandel von E.ON hin zu einem Lösungsanbieter auf diesem
Ja.
So E.ON ist ja riesig und ja, hast ja auch gesagt, so dieses ganze Data Center Business ist extrem schnell. Wie schafft ihr es, so diese Projekte, du sprichst ja von hohen neunstelligen Investitionen, so schnell umzusetzen, wie das die Branche, die Tech-Giganten und die Abnehmer da sozusagen wirklich fordern? Also wie kriegst du diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten hin?
Also bei Wärmeprojekten muss man sagen, die kriege ich nicht komplett übereinander gelegt. Das ist aber nicht so schlimm, weil auch wenn ein Rechenzentrum gebaut ist und in Betrieb geht, läuft das mal voll, also mit IT eingebaut, also bis der Wärmeoutput groß ist, dauert es auch eine Zeit lang und du wirst einfach kein Wärmenetz in der bestehenden Kommune oder in den bestehenden Orten sozusagen aufbauen können, schlicht und ergreifend. In 2 Jahren ist das unmöglich. So. Das ist unkritisch. Bei dem Thema lokale Energieversorgung, Kraftwerkslösung, musst du natürlich schon eine Synchronität hinkriegen. Unser Ansatz ist da möglichst modular, möglichst, ich will nicht sagen standardisiert, weil das trifft es nicht, mit klaren Konzepten, mit klaren Ansätzen, die wir replizierbar machen, vorzugehen. Gleichzeitig sind wir aber auch offen, dass wir betrachten immer die Energieerzeugungsassets, die passend sind für die konkreten Anforderungen, für die konkrete Zeit, für die Genehmigungssituation etc. Das heißt, wir sind nicht 100% standardisiert, aber wir versuchen das so modular und skalierbar wie möglich zu machen, um diese Geschwindigkeiten einzuhalten. Die Wahrheit ist auch, manchmal gibt es Konflikte. Wir sind immer noch dabei, auch uns stärker an diese Geschwindigkeit anzupassen und es gibt manchmal Herausforderungen. Mhm. Manchmal gibt es auch Herausforderungen, was so diese, wer macht jetzt eigentlich so den ersten Schritt aufs Eis angeht. Da würde ich sagen, führen wir einen gemeinsamen Tanz auf und versuchen rauszufinden, wer sich da auf neue Wege wirklich begibt.
Ja. So, Energie ist, also wenn man Energie als Markt betrachtet, gibt es ja immer sozusagen die Nachfrageseite, die Anbieterseite und so Rechenzentren werden große Nachfrage oder sind jetzt schon dabei große Nachfrage. Das hat in den USA auch gewisse Implikationen bei so Locational Pricing, also wenn sozusagen die Preise lokal gesetzt werden, auch von erhöhter Nachfrage von zum Beispiel einem Rechenzentrum. Und so grundsätzlich gilt ja so, oder in Deutschland haben wir ja viel so diese Effizienzdenke, so wer viel Strom spart, ist gut, ne? Mhm. Bei Rechenzentrum ist es aber ein bisschen andersrum. Da ist sozusagen, wer viel verbraucht, bringt aber auch irgendwie die Gesellschaft voran, weil irgendwie digital und so. Musst du dich intern irgendwie bei E.ON manchmal rechtfertigen, dass du quasi so Großverbraucher reinbringst und alle anderen, Oma Erna quasi zu Hause muss sparen? Also so dieser, weißt du, dieser Konflikt, sage ich jetzt mal, Großverbraucher versus, oder gar nicht unbedingt ein Konflikt, aber ein Wettbewerb auf jeden Fall, Großverbraucher versus Kleinverbraucher und Effizienz. Ich meine, du treibst natürlich Effizienz auch voran, aber ist das irgendwie, wie denkst du darüber nach?
Also vielleicht sogar zuerst zum Effizienzthema. Wir haben in Deutschland ja eine Vorgabe, auch im Energieeffizienzgesetz, dass der PUE für Rechenzentren, die ab Mitte 26 in Betrieb gehen sollen, also dieser Power Utilization Efficiency Factor, dass der maximal 1,2 im Durchschnitt betragen darf. Das ist extrem niedrig. Manche sagt, wir machen da Goldplating in Deutschland mal wieder. Ich finde es grundsätzlich nicht falsch, sehr ambitioniert an diese Effizienzen zu gehen. Was sagt der Faktor aus? Die 1 ist sozusagen die IT und sagt an, wie viel Gesamtenergieverbrauch hat das Rechenzentrum. In dem Fall bei 1,2 gehen 20% nochmal extra in Nebensysteme wie Kühlung, Beleuchtung, Pumpensysteme etc. pp. Das ist sehr, sehr effizient im Jahresmittel. Im Winter ist es deutlich weniger, weil ich freie Kühlung machen kann. Im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, geht es deutlich nach oben und wir haben diese Vorgabe. Das heißt, wir treiben das schon sehr. Und ich glaube auch, dass das langfristig einen Wettbewerbsvorteil auch sein kann. So, diesen Konflikt Rechenzentren versus Oma Erna, die ich übrigens auch immer gerne in meinen Beispielen nutze, die Oma Erna, den sehe ich nicht so stark. Natürlich sehe ich, dass wir insbesondere bei Wärmewende und großen Wärmeerzeugern wie Großwärmepumpen oder ähnlichem brauchen wir auch große Mengen Strom und da kann ein Versorgungskonflikt entstehen. Wir sind aber zum Glück in Deutschland jetzt noch nicht in der Situation, dass Oma Erna oder die Enkelin von Oma Erna auf dem Grundstück von Oma Erna noch einen kleinen Neubau dazu setzt. Und aber keinen Hausanschluss mehr bekommen, weil der Strom nicht reicht. Da sind wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen. Also da haben wir, glaube ich, in Deutschland schon guten Blick drauf, dass wir diese Grundversorgungsaufträge weiter erfüllen. Wir haben natürlich schon, und das spricht jetzt den internen Konflikt an, die Situation ist schon in Deutschland im Moment so in den Netzen, dass wir extrem hohe Netzanschlussanfragezahlen haben. Größte Zahl sind Batteriespeicher. Also wir haben, glaube ich, bei E.ON aktuell 500 Gigawatt Batteriespeicheranfragen. So Spitzenleistung von Deutschland liegt irgendwo bei 75 Gigawatt. Es ist absurd, wenn man sich das überlegt. Da sind super viele spekulative Anfragen drin. Das belastet die Netze einerseits, also sowohl vom Aufwand her, als auch ein bestimmter Teil vereinbart ja auch Netzkapazitäten und blockiert die dann. Und auch im Rechenzentrumsbereich gibt es zweistelligen Gigawattbereichen jetzt Anschlussanfragen, die oft nicht bedient werden können, aber die erstmal da sind, bearbeitet, geprüft werden müssen, diskriminierungsfrei und so weiter.
Das Anschluss ist halt eine Option mit Wert und kostet nichts, sie zu beantragen.
Genau, das Land, was keine Stromnetzzusage hat, und das Land, was eine Stromnetzzusage hat, dass der Wert steigt,
genau.
Ich weiß nicht wie viel.
Ja.
Deswegen ist das halt durchaus auch ein spekulatives Thema, was sehr belastend ist. Deswegen gibt es auch Diskussionen, Netzanschlussregime zu ändern und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, wichtig. Es wird aber nicht diese Engpässe in diesen Hotspots wie Frankfurt oder Berlin kurzfristig oder mittelfristig lösen, sondern die werden bleiben. Und wir müssen uns vielleicht auch nicht so kritisch mit uns sein. Wir sind ja oft sehr kritisch, finde ich, in Deutschland mit uns.
Mhm.
Wenn wir in andere Wachstumsregionen gucken, rechenzentrumstechnisch, London, Paris, Amsterdam, Mailand, Dublin, die haben alle die gleichen Herausforderungen. Das ist so, und wir brauchen Lösungen dafür. Und ich glaube, dafür braucht es eben auch Erzeugung da, wo der Verbrauch ist, weil ich gleichzeitig damit auch in eine Situation komme, dass ich Netze auch stützen kann. Ich glaube, mit großem Verbrauch für große Verantwortung, könnte man sagen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich so ein großer Verbraucher bin, das hören jetzt meine Kunden nicht so gerne, dann werde ich einen Beitrag leisten müssen, um Netze auch zu stabilisieren, um Flexibilität einzubringen. Diskussion habt ihr, glaube ich, auch immer mal wieder bei euch im Podcast, solche Themen. Dafür braucht es Lösungen. Wenn ich so ein großer Verbraucher bin, dann werde ich das über eine teilweise Eigenstromerzeugung am besten hinkriegen können. Und ich glaube, da bietet das einen großen Mehrwert, auch wieder ein guter Netznutzer zu sein, ein Grid Citizen, sagen wir sonst immer.
Okay.
Und ich glaube, das wird erforderlich sein. Dafür braucht es wieder ein intelligentes Management. Aber das ist zwingend erforderlich. Netzentgeltregime wird sich voraussichtlich ändern in Deutschland. Also diese schöne Geschichte.
Da habe ich noch so viele Fragen zu.
Ja.
Ich kriege hier leider im Hintergrund schon so Handzeichen.
Ja.
Blöd, weil ich habe noch so viele gute Fragen.
Wir können uns gerne nächstes Jahr auf der E-World fortsetzen.
Oder du kommst mal nach Berlin. Oder es gibt ja so viele Projekte in der Nähe von mir. Aber nochmal ganz kurz sozusagen die im Kopf Mathe vor Publikum ist immer schwierig. Aber du hast 100 GW, 8760 Stunden sind irgendwie sowas wie 100 MW. Genau, sorry. Siehst du, das ist schon der erste Fehler. 8760 Stunden im Jahr sind irgendwie sowas wie 800 GWh, also 0,8 TWh. Und du hast gesagt, irgendwie bei dem einen Projekt waren es sogar 700, das heißt mal 7 wären 5 TWh, was ein Zehntel von der deutschen, sozusagen vom deutschen.
Ja, wir müssen ein bisschen abschiften. Ich nehme mal das Beispiel, wir haben ein Rechenzentrum mit 100 MW IT und wir reden ja über Nebenaufwand noch für Nebensysteme. Und ein Rechenzentrum wird meistens auf eine Worst-Case oder wird eigentlich immer auf eine Worst-Case-Situation ausgelegt. Das heißt, 100% IT-Auslastung plus, ich sag mal, 42 Grad Außentemperatur, maximaler Kühlungsaufwand, der dann auch entsteht, wenn diese Temperatur länger hält.
Klar.
Das heißt, du rechnest meistens so über den Daumen mal 1,5. Also du hast 100 MW IT, endest mit 150 MW Versorgungsbedarf grundsätzlich. Die Realität sieht aber so aus, das heißt, insbesondere im Cloud-Bereich, wir reden über eine IT-Auslastung vielleicht von 60-70%. Lass uns mal 60 nehmen. Und wir haben ein Average PUE jetzt als Vorgabe von 1,2. Das heißt, auf diese 60 MW rechnen wir nochmal mal 1,2. Das heißt, wir haben 150 MW Versorgungsbedarf im Notfall. Wir haben aber eine Baseload von 72
MW. Okay, got it.
So, und das ist genau das, wo wir sagen, wir müssen da besser auch mit spielen. Wenn wir lokale Energieerzeugung dahin bringen, dann haben wir vielleicht nicht mehr den 150 MW Netzanschluss, sondern dann haben wir einen 70 MW Netzanschluss und einen 80 MW Onsite Generation oder whatever.
Vielleicht noch eine Batterie dazu.
Vielleicht noch eine Batterie dazu, bin ich auch großer Fan von.
Naja, cool.
Und spiele damit. Und dann kann ich nämlich genau das machen. Im Sommer entlaste ich die Netze, wenn ich mehr ziehe. Warum? Weil vielleicht super viel PV-Strom produziert wird und ich gleichzeitig einen hohen Kühlungsbedarf habe. Also da gibt's halt praktischerweise auch eine Überschneidung. Dann betreibe ich das Kraftwerk nicht oder nur zu einem geringen Maße. So. Im Winter habe ich möglicherweise eben genau das Problem Dunkelflaute, die ominöse, über die wir immer sprechen. So, das heißt, wir haben Druck aufs Netz, weil eben nicht genug Erzeugung da ist. Dann fahre ich den Netzbezug runter und fahre meine Eigenerzeugung hoch, um das Netz zu entlasten. In manchen Setups speise ich vielleicht sogar Energie zurück. So, und damit zu spielen, ich glaube, das wird enorm wichtig sein, nicht nur um digitales Wachstum zu ermöglichen, sondern auch um unsere Energienetze zu stabilisieren. Und nicht die ganze Verantwortung in irgendwelche anderen Kraftwerkstrategien oder ähnliches zu packen, sondern es braucht dieses Zusammenspiel.
Janis, herzlichen Dank für deine Zeit. Gab es irgendwas, was ich noch, sozusagen letzte Joker-Gretchen-Frage, alles umfassende Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Gibt's so, worauf blickst du, worauf freust du dich auf die nächsten 12 Monate, wenn wir das nächste Mal sprechen?
Ach, worauf freue ich mich? Ich glaube, dass wir immer noch an der Schwelle sind, diese Akzeptanz für lokale Energieerzeugung auf der Rechenzentrumsseite überwinden zu müssen, weil nur was in den USA irgendwie funktioniert und gemacht wird, heißt überhaupt nicht, dass es in Europa kommt. Wir sind da immer noch an der Schwelle. Das zweite ist, Flexibilisierung wird das große Thema werden. In den nächsten 18 bis 24 Monaten bin ich absolut überzeugt von.
Cool. Und Agnes, Netzentgeltreform und so.
Genau, sowas bringt dann auch Bewegung da rein. Heute kann ich nur Vermutungen anstellen, aber ich kann es nicht sauber in Business Cases modellieren, weil ich keine Regelung habe. Und das dritte Thema wird sein, Wärme da nutzen, wo es irgendwie geht und da gemeinsam dran zu arbeiten, das muss das Ziel sein.
Lass doch die nächste Folge im Rechenzentrum aufnehmen.
Bin mir sicher, ich finde einen Kunden, der uns die Möglichkeit gibt.
Cool, Janis.
Super,
herzlichen Dank,
hat Spaß.
Bis bald. Yo, das war auch schon wieder die Folge. Was für ein Deep Dive. Wenn ich eins aus diesem Gespräch mitnehmen würde, dann wohl, ja, dass die Digitalisierung halt nicht wartet auf irgendwelche Netzentwicklungspläne. Ich fand den unternehmerischen Pragmatismus von Janis extrem erfrischend. Anstatt jetzt irgendwie in theoretischen, ich sag mal, 100% Lösungen sich zu verheddern, die am Ende bürokratisch totreguliert werden, geht's ja darum, ich sag mal, die ersten 80% überhaupt machbar zu machen. Also so On-Site Power Generation, effiziente Kühlung, auch dezentrale Wärmenetze, die wirtschaftlich Sinn ergeben. Und ja, am Ende des Tages entscheidet der Business Case ja schon darüber, ob die Abwärme dann wirklich in die Heizungskeller der Kommune kommt oder eben völlig ungenutzt verpufft. Und so Großverbraucher wie Rechenzentren sind oder müssen nicht automatisch die Feinde sein von Oma Erna, sondern können, wenn man es richtig aufbaut, wenn man die richtigen Leute zusammenbringt und richtig koordiniert, dann sogar das Netz ganz gut stützen und stabilisieren, so wie ich das verstehe. Ja, der Stichwort Grid Citizenship scheint hier für E.ON auf jeden Fall das Zauberwort der Zukunft zu sein. Deshalb hier auch nochmal mein versprochener Shoutout für Teil 2. Wir wollen wirklich raus aus dem Messestudio und rein in die echte Infrastruktur. Also welcher Rechenzentrumbetreiber da draußen hat wirklich Bock, hat das unternehmerische Mindset und auch die Transparenz, uns die Energiezone für die nächste Aufnahme direkt ins Rechenzentrum einzuladen. Jetzt nicht ganz egal, ob Frankfurt oder Berlin. Ich habe natürlich eine Präferenz auf Berlin, aber irgendwo dazwischen passt schon. Und wenn ihr selber irgendwie an der Schnittstelle von digitaler Infrastruktur und Energiewende arbeitet und mitdiskutieren wollt, dann ja, meldet euch gern bei mir oder bei Janis direkt auf LinkedIn. Let's make it happen. Wäre geil, wenn es klappt. Und ja, wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr den analytischen Blick auf unseren Energiemarkt in der Energiezone schätzt, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da draußen da. Das dauert für euch exakt irgendwie so 3,4 Sekunden. Also wirklich nur ein Bruchteil der Latenzzeit zu einem norwegischen Server, wie wir eben besprochen haben. Ja, aber teilt die Folge gerne mit euren Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Familie und drückt auf Abonnieren. Danke fürs Zuhören. Bleibt heiß, bleibt laut, bleibt effizient, bleibt unternehmerisch und ausgerechnet. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal in der Energiezone. Macht's gut erstmal. Bis dahin. Ciao, ciao.